Hallo und herzlich willkommen zum Insurance Monday Podcast, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Dein Podcast mit spannenden Insights und exklusiven Gästen aus der traditionellen und digitalen Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Insurance Monday Podcasts, Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt. Heute dürfen wir wieder einen besonderen Gast bei uns in der Episode begrüßen, nämlich Dr. Caroline Gabor, CEO von Movings. Hallo Caroline.
Hallo, ich freue mich sehr und danke für die Ehre, dass ich dabei sein darf.
Schön, dass du da bist. Und auch aus dem Insurance Monday Team darf ich heute Herbert Janski, Sebastian Langreher und Julius Gretz begrüßen. Hallo in die Runde.
Servus zusammen.
Zusammen.
Hallo.
Ja, und das heutige Thema Autohersteller und Versicherung. Das ist ja schon fast ein Klassiker bei unseren Themen und Aufnahmen. Und heute schauen wir uns eines der interessantesten InsurTech-Konstellationen aus dem letzten Jahr an. Denn Daimler gründet mit Swiss Re ein Joint Venture, um Versicherungen neu zu denken. Und wir freuen uns heute sehr, Caroline hier zu sprechen zu können. Bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich sagen, Caroline, stell dich doch einmal bitte zum Start kurz vor.
Wahnsinnig gerne. Ich bin sicherlich jemand, der eine ganz große Leidenschaft für komplexe Insurtech- und Fintech-Geschäftsmodelle hat. Ich habe nach meiner Bankausbildung und Studium 10 Jahre für BCG gearbeitet. Das war total interessant, aber doch sehr fokussiert auf große Bank- und Versicherungskonzerne. Und die letzten 10 Jahre habe ich mich ganz unterschiedlichen digitalen Geschäftsmodellen gewidmet. Vergleichsportal wie Toptarif, ich habe mal Autos verkauft, digital bei Autos24, total spannend, beide Unternehmen haben wir dann verkauft und dann durfte ich Findeep mit aufbauen. Da gibt es ein paar sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle, die daraus hervorgegangen sind, die sicherlich der ein oder andere Hörer kennt, sei es die Solaris Bank, sei es Clark, der digitale Broker aus Frankfurt, die jetzt auch seit kurzem ein Unicorn sind, super stolz darauf, Finib Connect, Pair Finance, Element und so weiter und so weiter. Und nach der Zeit hatte ich wahnsinnig Lust, nochmal ein Geschäftsmodell from scratch aufzubauen. Und Movings ist genau mein Ding. Da geht es darum, eigentlich was total Offensichtliches für den Kunden hinzustellen, was aber mit unheimlich vielen Komplexitäten einhergeht, auf der Seite der Hersteller, der Versicherer und so weiter und so fort. Und da macht es mir wahnsinnig Spaß, die harten Nüsse zu knacken.
Das klingt auf jeden Fall schon mal super, super spannend, Caroline. Und wir und unsere Zuhörer wollen dich und deine Person natürlich auch ein Stück weit besser kennenlernen und haben hierzu zum Start ein paar kurze Fragen quasi als Warm-up einmal vorbereitet. Die erste Frage, lieber Caro oder eher Frau Dr. Gabor?
Auf jeden Fall Caro.
Zweite Frage, Konzern oder Startup?
Startup.
Dritte Frage, lieber Film oder Serie?
Theater.
Spannend. Frage Nummer 4, Camping oder lieber All-Inclusive?
Weder noch, Ferienwohnung.
Und die letzte Frage, Öffis oder doch lieber das Auto?
Viel mehr Öffis jetzt.
Super, danke dir.
Ja, die letzte Frage war ja wieder eine grandiose Überleitung. Danke Dominik dafür. Das Auto steht ja ein Stück weit heute im Mittelpunkt, beziehungsweise Daimler und die Kooperation mit der Swiss Re. Wie ich gelesen habe, dass du als CEO dieses Joint Venture leiten wird, hat mich das enorm für dich gefreut. Ich finde, das passt super zu dir, was ich bislang von dir gesehen habe. Und jetzt interessiert uns natürlich alle, was ist dieses Movings?
Wir machen eigentlich eine Sache, die offensichtlich sein müsste, dass es gut ist. Nämlich wir integrieren Mobilitätsversicherungen am Point of Sale bei Autoherstellern. Dass der Kunde ohne Schnickschnack und auf ganz leichte Art und Weise die für sich bestpassendste Versicherung miterwerben kann. Und das haben die Autoversicherer versucht in den letzten Jahren intensiv mit Kooperationen mit Herstellern in unterschiedlichen Märkten. Und es gibt tatsächlich nur ganz wenige Hersteller auf der Welt, die mit dem Versicherungsgeschäft wirklich erfolgreich sind. Wir alle wissen, Autohersteller können ganz toll Autos bauen. Ne? Gerade Mercedes macht wunderschöne Autos. Ihr müsst übrigens diese neuen EQ-Modelle Probe fahren. Ich bin echt kein Autofan, aber das ist so geil. Das macht so einen Spaß. die können toll Autos bauen. Ganz viele davon sind auch super erfolgreich mit dem Captive-Finanzierungs- und Leasinggeschäft. Da verdienen die ja zum Teil mehr als mit den Autos mit. Ne? Mhm. Aber kaum einer hat es hingekriegt, Versicherung auf das Level zu bringen, wo es eigentlich hingehört. Nämlich eigentlich zu jedem Auto.
Ja.
Das machen ein paar ganz erfolgreich. Toyota ist da extrem stark. Tesla ist da wahnsinnig auf dem Vormarsch. Und ich glaube, seit eben Elon Musk so stark darüber gesprochen hat, wie viel er nämlich mit Versicherungen noch zusätzlich verdienen kann, nämlich nochmal 20-30% von dem eigentlichen Autogeschäft, sind alle aufgewacht. Daimler schon viel früher. Da gibt es schlaue Menschen, die dann auch Movings gegründet haben, weil sie verstanden haben, dass die Komplexität, die dahinter liegt, nicht so einfach lösbar ist. Und warum ist das so komplex? Das Autogeschäft ist ein globales. Die verkaufen auf der ganzen Welt diese Autos. Das Versicherungsgeschäft ist ein brutal regional lokales Geschäft.
Mhm.
Und man muss also in jedem Markt mit einem anderen Versicherer zusammenarbeiten und das mit dem irgendwie hinkriegen, dass die Produkte beim Händler auf der Webseite in verschiedenen Vertriebs- und Servicekanälen eines Herstellers so integriert sind, dass es für den Kunden maximal einfach ist. Und da wissen wir ja heute, wie schwer das ist. Guckt euch an, wie schwer sich eine AXA und eine ING getan haben, in Europa, in verschiedenen Märkten, das Thema Bank Assurance digital hinzukriegen. Die haben das Joint Venture aufgelöst, weil es nicht geklappt hat.
Mhm.
Und diese Komplexität versuchen wir jetzt zu lösen als unabhängige globale Plattform, die sich zwischen die beiden Welten schnallt. Auf der einen Seite der Hersteller in den verschiedenen Märkten, auf der anderen Seite verschiedene Erstversicherer. Gepowert mit dem Geld von beiden Partnern und natürlich dem Know-how und auch den Daten, Lösungen, Rückversicherungskapazität einer Swiss Re.
Okay, das heißt, auf euer Claim auf der Homepage, ich habe ein bisschen reingeschaut, da ist ja Versicherung neu gedacht. Und letztendlich, die Kfz-Versicherung bleibt Kfz-Versicherung. Das heißt, ihr ändert jetzt nicht irgendwas an dem Tarif, sondern es geht darum, wie die Versicherung zum Kunden letztendlich kommt, oder?
Also ich glaube, wir werden uns wahrscheinlich an zwei Stellen deutlich unterscheiden. Die erste Stelle ist der Vertriebsansatz und die zweite Stelle ist das Schadenmanagement, die Schadenabwicklung. Beim Vertriebsansatz geht es wirklich darum zu sagen, Autos werden in Zukunft immer häufiger digital verkauft. Das sehen wir jetzt, alle Hersteller gehen in Richtung dieser Agenturmodelle. Die Preishoheit liegt beim Hersteller, nicht mehr beim Händler. Damit kannst du ein Auto voll digital verkaufen. Wenn wir mal die Trends von heute fortschreiben, da sprechen wir hauptsächlich über Elektrofahrzeuge in der Zukunft, die gar nicht mehr verkauft, sondern hauptsächlich geleast werden. Der Kunde sucht sich sein cooles Modell aus online, sagt, wie lange will er leasen, gibt all seine Daten ein und wenn das passiert ist, bieten wir in dem Moment die Versicherung an. Und zwar ohne, dass der Kunde weitere 40 Datenpunkte eingeben muss, ne, ob er das Auto in der Garage parkt und wie die Katze mit Vornamen heißt und ob er ADAC-Mitglied ist und ich weiß nicht was, sondern das wird einfach seamless integriert mit einem sehr guten Angebot und der Coverage, die für das Modell und auch den Fahrer sehr gut passt. Das macht unsere Plattform. Und dahinter stehen unterschiedliche Versicherer, mit denen wir zusammenarbeiten in den unterschiedlichen Märkten. Das ist also der Vertriebsansatz. Die Schadenseite ist genauso spannend. Wir sind ganz stark davon überzeugt, dass man als Versicherer vor allem beim Kunden dann punktet, wenn man da einen richtig guten Job macht. Ne? Also sprich Moment of Truth. Der Kunde hat einen Unfall, braucht seine Versicherung, den Schaden abzuwickeln. Das muss auch total seamless sein. Das Auto muss eigentlich die Schadenmeldung machen, weil wir da direkt verknüpft sind. Bei sämtlichen kleineren Schäden, und das sind ja irgendwie 60%, 80% aller Fälle, muss der Kunde in der Lage sein, mit 2, 3 Fotos oder einem kurzen Video von dem Schaden an sich am Fahrzeug sozusagen die Schadenaufnahme zu machen. Also werden keine Formulare mehr ausgefüllt, da muss man nicht am Telefon lange sitzen, und es braucht auch kein Gutachter mehr. Die Fotos werden geschickt. Im nächsten Moment kriegt der Kunde angezeigt, welche Werkstatt in der Nähe einen Termin frei hat oder auch vielleicht die Teile verfügbar hat. Der Wagen wird dorthin gebracht oder es gibt sozusagen einen Abschleppwagen und ein Ersatzauto. Und der Kunde sieht jederzeit, wann das Auto fertig ist und kann es wieder abholen und kriegt es nach Hause gebracht. So. Und ich glaube, das sind die beiden Optimierungen, die wir uns vorgenommen haben für die nächsten Jahre und das eben in mehreren Märkten für Daimler, aber auch für weitere Distributionspartner, sprich Autohersteller oder andere Player, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten.
Finde ich super, danke dir. Und spiegelt auch wieder, dass du sehr komplexe Versicherungs-Joint-Ventures Insurtechs magst. Da muss man schon mitkommen, das ist schon nice, ja.
Caroline, vielleicht kann ich da anknüpfen. Du hast gesagt, ihr arbeitet mit mehreren Erstversicherern zusammen. Was ist denn so das Entscheidende, wenn ihr von Movings in die verschiedenen Märkte guckt und auf die Erstversicherer? Was sind für euch die Entscheidungskriterien zu sagen, das ist ein Partner, der passt auf unsere Plattform?
Also ich glaube, erstmal müssen die strategisch sagen, jawohl, so ein OEM-Portfolio, Autohersteller-Portfolio ist für uns ein spannendes Wachstumssegment, da wollen wir rein. So, das ist ja nicht für alle interessant, ne, weil es hat bestimmte Besonderheiten, so ein Portfolio. Nummer eins. Nummer zwei, Versicherer, die eine gewisse Flexibilität bei ihrer Tarifierung mitbringen, sind für uns total relevant, weil wir da schon eingreifen und nur mit bestimmten Daten arbeiten werden, was die Quotierung, die Prämienberechnung, die Risikoeinschätzung angeht. Und vielleicht manche Daten nicht zur Verfügung stellen im ersten Schritt, weil wir sagen, das muss extrem seamless sein, keine weiteren Fragen vom Kunden werden beantwortet. So, da eine gewisse Flexibilität. Und das Dritte und sicherlich genauso Wichtige ist, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, wir wollen eben einen Großteil der Wertschöpfungskette selber machen. Also sprich auch später die Administration der Policen, wenn sich irgendwas verändert und die Erneuerung der Police, aber eben auch vor allem das Schadenmanagement. Und da muss eine gewisse Offenheit da sein und ein Zutrauen in uns, dass wir das hinkriegen und dass wir das eben auch in Abstimmung mit diesem Versicherer machen. Das wollen auch nicht alle.
Verständlich. Aber spannend, also die Anforderungen, ich meine, ihr seid ja dann auf unterschiedlichen Märkten, ihr oder noch eine Anschlussfrage. Habt ihr dann für Deutschland einen Versicherungspartner oder gibt es da durchaus auch ein differenziertes Angebot?
Also wir sind, Deutschland ist noch, steht noch gar nicht auf dem Zettel sozusagen jetzt für dieses Jahr. Das kommt ein bisschen später. Wir haben auch schon erste Gespräche angefangen und sind momentan gehen wir davon aus, dass wir sagen, wir haben sicherlich einen präferierten Partner in jedem Markt, mit dem wir das Gros des Geschäftes machen. Aber es liegt nun mal im System des Versicherers, dass man nicht alle Risiken haben will. Unser Anspruch ist, dass wir jedem Mercedes-Kunden ein Angebot machen können. Das heißt, wir werden sicherlich in den Nischen, die der präferierte Partner nicht bedient, weil eben das Risiko zu hoch ist, ganz junge Fahrer, ganz alte Fahrer, zu teure Autos, was auch immer, werden wir sicherlich mit weiteren Partnern arbeiten.
Jetzt muss ich ganz frech fragen, Caro, du hast gesagt, Deutschland steht im Moment nicht als erstes am Zettel. Was steht denn da so am Zettel?
Aktuell ist es Frankreich.
Okay.
Und dann setzen wir uns noch mit einem ganz anderen Markt auseinander, der noch nicht mal in Europa liegt, kann ich noch nicht verraten. Super, super spannend. Also wenn wir das nächste Mal sprechen, kann ich über diesen Markt erzählen.
Super. Wir rätseln schon mal bis zum nächsten Mal.
Das ist der Spannungsbogen jetzt, ne?
Ja, das ist der Spannungsbogen. Nehmen wir Wetten an. Ja. Das kriegst du im Nachgang. Sehr schön. Okay. Vielleicht nochmal zurück auf den Kern und die Kooperation zwischen Daimler und Swiss Re. Wie arbeitet ihr mit beiden zusammen? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Swiss Re ist ja ein Rückversicherer, Daimler irgendwie Automobil. Was bringen die so ein? Was sind so die Assets? Genau. Und warum passt das so gut?
Ja, genau. Also das ist wirklich, das passt wirklich irgendwie Deckel auf Topf, Arsch auf Kante, was auch immer da für ein Spruch passt. Daimler hat sozusagen genau analysiert, was die Herausforderungen in dem Thema weiteres Wachstum in diesem Kfz-Versicherungsgeschäft ist. Die sind ja brutal erfolgreich mit Versicherung in anderen Produkten, machen das ganz toll, auch als Captive Player und so weiter. Das Autoversicherungsthema wollten sie unbedingt ausbauen und haben festgestellt, da brauchen sie einen unternehmerischen Ansatz. Das müssen sie global mit einer Plattform lösen. Und das geht am besten, wenn man das nicht als Abteilung macht, sondern wenn man das als Venture aufsetzt. Und dann sagten sie, naja, wir haben ganz viel Ahnung von Autos und Adjacent Insurance, aber das trauen wir uns noch nicht ganz alleine zu. Wir brauchen einen Dritten, der echt Ahnung hat von Versicherungen, die Daten hat und so weiter. Wollten aber da keine Abhängigkeit zu stark von einem privaten zu einem Primärversicherer haben, weil nicht jeder Primärversicherer alle Märkte kann. Sondern haben sich ganz bewusst die neutrale Schweiz und dort die Swiss Re ausgesucht, die ja faktisch mit allen Primärversicherern dieser Welt zusammenarbeitet. So. Daimler bringt den Zugang global zu einem spannenden Kundenportfolio ein. Also wir haben Zugang zu diesen Kunden, was hervorragend ist, was uns im Vergleich zu B2C-Insurtechs diese ganzen verdammten Kundenakquisitionskosten spart. Das ist hervorragend. Und Swiss Re bringt das Know-how ein, eine Menge Daten, die du brauchst in diesem Geschäft, weil wir wissen, wie kompetitiv das ist und wie die Insurtechs, wenn sie starten, darunter leiden, dass sie viel Vision haben, aber weder Kundenzugang noch Daten, um gescheit pricen zu können. Und dann hat die Swiss Re natürlich noch einen riesen Baukasten an spannenden Lösungen, die wir nutzen können. Sei es im Risikoscores für Fahrzeuge mit Fahrassistenzsystemen, ADAS-Systeme genannt, sei es eine tolle Telematiklösung. Und worauf ich besonders scharf bin, ist diese Smart Claims-Lösung, von der ich vorhin gesprochen habe, wie du mit künstlicher Intelligenz und Fotos und Videos Schaden sehr, sehr treffgenau erkennen kannst. So, und dann können die natürlich, um den letzten Punkt noch zu machen, ich weiß schon, wird zu komplex, können die noch Rückversicherungen einbringen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem Erstversicherer arbeiten, der ein bisschen kleiner ist und sagt, Mensch, könnt die Swiss Reader nicht auch Rückversicherungen anbieten, dann machen die das selbstverständlich auch gerne.
Klingt nach einem mehr als spannenden Ökosystem, was da mitgebracht wird und eine gute Ausgangslage, also so wie du sagst, den Kundenzugang und gleichzeitig irgendwie schon den Lösungspartner, den mit dem Know-how, den mit den Lösungen und das Smart Claims Thema, was dich begeistert, da bin ich ja auch gespannt drauf, vielleicht können wir da im Verlauf noch mehr zu erfahren, aber ich gebe mal weiter, wir sind ja zeitlich limitiert und gib das Wort mal an den Sebastian.
Ja, übernehme ich gerne. Caro, lieben Dank mit dem Blick auf die konkreten Firmen jetzt gerade. Also klar, wer kennt Daimler und Swiss Re nicht? Und bis vor kurzem dann ehrlicherweise vielleicht war Movings dann der unbekanntere Partner in dieser Gleichung oder die unbekanntere Partnerin. Gibt es denn in der Kooperation jetzt zwischen Startup und Corporates, also hier wirkliche Schwergewichte Daimler und Swiss Re, eigentlich besondere Spannungen? Oder ist es wirklich so, sagen wir mal, eitel Sonnenschein und die beste Heirat, die man sich nur vorstellen kann?
Ich würde sagen, es ist genau beides. Also dadurch, dass die beiden Player das gemeinsam gestartet haben und sie nicht einfach Finanzinvestoren sind, ne? Also wie jetzt bei Insurtechs, wo ich sag mal so ein Daimler vielleicht oder ein Swiss Re investiert, die haben das gestartet, weil sie überzeugt sind von dem Geschäftsmodell und das auch brauchen. Davon wirklich, wirklich strategisch überzeugt sein. Das heißt, du hast bei den beteiligten Menschen, die das managen auf Daimler und Swiss Re Seite, ein ganz anderes Commitment und Buy-in. Die fühlen sich im gleichen Boot wie das Movings Team. Wenn mal irgendwas nicht läuft oder was auch immer, ist der erste Satz immer, wie können wir unterstützen? Und nicht, mein Gott, jetzt haben wir euch das ganze Geld gegeben, wieso kriegt ihr das nicht auf die Reihe? Oder wie sehen denn die Zahlen aus und so weiter, ne? So. Also das ist schon mal diese Grundhaltung ist super. Im gleichen Boot zu sein, das genieße ich ehrlicherweise sehr. Auf beiden Seiten sind da extrem smarte Leute, die das Geschäft wirklich verstehen und mit denen man eine tolle inhaltliche Diskussion führen kann und auch echt tolles Sparring bekommt. So. Aber natürlich sind das Corporates. Und natürlich sind die Entscheidungsprozesse in diesen Läden sehr viel langsamer als in einem Startup. Und ich habe mich nicht verändert. Ich bin die Unternehmerin, die ich vor ein paar Jahren war, sozusagen, oder geworden bin. Und so haben die mich auch eingekauft. Und das haben wir auch, habe ich auch total transparent gemacht, gesagt, ich ziehe das auch hier weiter durch, sonst kriegen wir es nicht zum Erfolg. Und natürlich ergeben sich daraus Spannungen. Natürlich mache ich manchmal oder wir als Team Dinge, die aus Corporate-Sicht viel zu schnell und zu unabgestimmt und nicht aligned sind, ne? Und daraus entstehen dann schon mal Konflikte. Was wir uns aber von Anfang an geschworen haben, ist, dass wir das transparent sofort auf den Tisch bringen und wir uns da miteinander auseinandersetzen und ab und zu auch mal sagen, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind.
Sehr gut.
Und das ist auch total in Ordnung.
Ja, mir leuchtet das ein. Ich bin ja auch im Partnerbusiness unterwegs und kann da mit dem was anfangen. Was würdest du denn noch als Nachgang dazu, was würdest du denn sagen, woran das liegt, dass du an genau diese Menschen dort kommst und nicht zufällig in diesen riesigen Welten an ausgerechnet ganz andere? Also mein Hintergrund ist, sind das dann Leute, die diese typische, weiß ich nicht, Company Lab mit mal aufmachen durften? Oder sind das einfach unheimlich Schnelldenker, die ständig solche Projekte machen? Oder sind das Leute, die dann eben sonst auch Ventures eingehen? Ist das ein Kulturthema oder hattest du Glück, an die richtigen Leute zu kommen auf den Corporate-Seiten? Oder ist es jetzt mittlerweile so, dass man da eben auch auf Corporate-Seite weiß, dass man sich auch einlassen muss, denn sonst erreicht man nichts Neues?
Ich glaube, du hast so viele gute Punkte gebracht jetzt. Ich glaube, das ist eine Kombination aus allem. Also ich glaube, ich hätte es gar nicht gemacht ohne die Leute, die da auf der jeweiligen Seite stehen. So, ne? Weil so ein Corporate Venture, das kann auch mal schnell nach hinten losgehen, wenn das irgendwie in den falschen Händen ist und dort auf Corporate-Seiten die Entscheidungen gar nicht getroffen werden oder politisch getroffen werden, wie auch immer. Also da hatte ich einfach Glück, dass das in diesen Händen liegt. Und ich glaube, gerade Daimler und Swiss Re, die ja wahnsinnig viel Erfahrung mit Ventures haben, weil sie sie selber gegründet haben, investiert haben, da ist schon eine Menge Learning da mittlerweile, dass man diese Ventures nur zum Erfolg bekommt, wenn dort auch eine gewisse unternehmerische Freiheit vorhanden ist.
Mhm. Sehr gut. Das Bild wird klarer und ich finde ja jetzt schon, also wir reden ja im Prinzip nur in Anführungsstrichen über so ein Kfz-Versicherungsthema. Aber du bringst das mit einer Leidenschaft rüber, ist nachvollziehbar und kommt sehr gut rüber. Lass uns nochmal auf das Produkt an sich zu sprechen kommen. Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Viel geht's um Daten, viel geht's um darum, dass es sowohl auf Händlerseite einfacher gehen kann als auch auf Kundenseite. Wo glaubst du, geht die Zukunft der Kfz-Versicherung hin? Viele sprechen über Telematics. In Zukunft werden wir uns womöglich aber auch Autos teilen. Wir reden über E-Mobility und neue Mobilitätsansätze. Ist womöglich eure Diversifizierung, sagen wir mal, nicht nur im Bereich der Kfz-Versicherung, sondern dann die Mobility-Bubble bei Sebastian Langreher? Oder wie wird sich das aus deiner Sicht, dieser Trend in Bezug auf Kfz-Versicherung, wohl verändern?
Ja, also ich glaube, heute ist die Kfz-Versicherung ja noch sehr stark auf historischen Daten basiert, lange Datenreihen sozusagen, aus denen dann die Datenpunkte abgeleitet werden, die der Kunde eingeben muss, wenn er ein neues Produkt, einen neuen Tarif abschließen will. Ne? Das sind ja heute irgendwie so 40 Fragen in Deutschland, total nervig und macht irgendwie keinen Sinn und vor allem keinen Spaß den Kunden. Ich glaube, das wird sich komplett verändern und die Daten werden sehr viel stärker aus dem Auto selbst erzeugt und aus dem Fahrverhalten. Es gibt einige wenige Versicherer in Europa, die richtig gut sind auf der Telematikseite, die heute schon in ihren Daten sehen, dass Telematik trennscharf funktioniert, aufs Fahrverhalten bezogen, die also sehen, dass die Fahrer mit einem sehr guten Driver-Score versus der Fahrer mit einem sehr schlechten Driver-Score deutlich geringere Schadenhäufigkeit und Schadenhöhen haben. Also es funktioniert.
Ja.
Das heißt, wir haben überhaupt keinen Grund mehr, den Kunden 40 Datenpunkte abzunehmen. Wir können ab sofort wirklich mit den direkten Autodaten und dem Fahrverhalten das Risiko individuell pro Kunde zu jeder Tages- und Nachtzeit bestimmen.
Ja, mega.
Daraus ergeben sich ja ganz viele tolle Opportunitäten und natürlich auch einen viel leichteren Ansatz für den Kunden an der Stelle. So. Und das ist was, woran wir natürlich auch sehr stark arbeiten und auch glauben. Und das wird natürlich durch diese ganzen Trends, die du eben angesprochen hast, ja noch verstärkt. Also fangen wir mit Elektrofahrzeugen an. Ich glaube, das ist was, was in allem Munde ist. Wir lieben die Teslas und die ganzen Fahrzeuge, die da jetzt alle rauskommen. Das macht total Spaß, das zu sehen. Tesla hat eine eigene Versicherung gegründet, um mehr Autos zu verkaufen, weil sie festgestellt haben, dass die etablierten Versicherer weltweit die Teslas so stark bepreist haben, weil die Teile so teuer waren, die Reparaturzeiten lang waren und die Kunden haben gesagt, wisst ihr was, also ein Tesla könnte ich mir leisten, aber die Versicherung dazu nicht. Also haben die eigene Versicherung gemacht. Das wird sich jetzt in den nächsten Jahren natürlich nivellieren und die Modelle werden besser werden. Aber gerade bei einem Elektrofahrzeug, wo der Kunde voll connected ist, macht es überhaupt keinen Sinn, mit irgendwelchen Proxy-Daten zu arbeiten. Da musst du einfach mit diesen Echtzeitdaten aus dem Fahrzeug und dem Fahrverhalten arbeiten. Das wird auf jeden Fall kommen. Und der andere Punkt, von dem ich sowieso überzeugt bin, dass er überall kommt, nicht nur in der Kfz-Versicherung und nicht nur in der Versicherungsindustrie, sondern in allen Industrien und für alle Prozesse und Abläufe, ist die künstliche Intelligenz. Die ist ganz besonders relevant bei der Kfz-Versicherung im Schadenmanagement, wie ich das vorhin angesprochen habe. Es gibt zig Lösungen heute schon, sei es von Tractable, sei es von Solera, das ist in Deutschland Auratex, sei es Control Expert und wie sie alle heißen, die mit einer ganz simplen Vision AI, also einer Image Recognition, feststellen, was genau am Fahrzeug kaputt ist. Ist das so doll eingedellt am Kotflügel, dass es ersetzt werden muss? Oder reicht es sozusagen, das rauszupressen und zu lackieren? Das kann heute so eine Vision AI zu 85-90% erkennen. So. Wenn das der Fall ist, dann kann dieser ganze Prozess, der Kunde muss in die Werkstatt, muss sich ein Gutachten geben lassen, die Versicherung muss das Gutachten anerkennen, erst dann kann das Auto repariert werden, Diskussionen sind es OEM-Teile, nicht OEM-Teile, sind die Stundensätze zu hoch. Das entfällt alles, das kann alles ganz automatisch innerhalb von Sekunden überprüft, kalkuliert, von der Versicherung freigegeben werden. Der Kunde kriegt seinen Termin in der Werkstatt in der Nähe, das Ding wird repariert und wieder vor die Tür gestellt.
Ja.
Das wird diese Industrie vollständig verändern. Interessant ist aber, dass die Beharrungskräfte so stark sind, dass das noch ganz wenige bisher eingeführt haben.
Ja, super spannend. Da würde ich vielleicht nochmal ansetzen. Sebi sagte ja auch eben, ich glaube, Mobility-Ökosystem nanntest du, Sebi, dieser Ökosystemgedanken, dass man an sich ja sich als Person ja nur von A nach B bewegen möchte und vielleicht es keine Rolle spielt, ob das jetzt mein Auto ist, was in der Garage steht, oder ob das ein gewisses Sharing-Konzept ist oder ob es eine Leasing ist. Wie kannst du Movings ein Stück weit in dieses Mobility-Ökosystem, wo ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu gibt, kannst du das da ein Stück weit einsortieren?
Ja. Also da bin ich ehrlicherweise wahnsinnig gespannt, was sich da durchsetzt. Also es gibt ja leider bisher ganz wenige Sharing-Anbieter, die profitabel arbeiten. Das funktioniert leider wirklich nur in sehr, sehr großen Städten, dass du da die Auslastung der Flotte hinbekommst, wie zum Beispiel in Berlin. Da tun sich die Player noch wahnsinnig schwer. Und wir Berliner Startup-Fuzzis vergessen gerne mal, dass der Großteil der Menschen, sei es in Deutschland oder in Europa, nicht in Berlin lebt, sondern irgendwo ein bisschen weiter auf dem Land. Und da gibt's einfach kein Sharing. Und das lohnt sich auch nicht. Das ist also so der eine Aspekt. Ich bin eigentlich ein Riesenfan von diesen Subscription-Modellen. Also machst du irgendwie 3 Monate, probierst du mal den Wagen aus und dann 3 Monate später den anderen, und testest dich da so ein bisschen durch. Auch das hat noch keiner hingekriegt, wirklich profitabel zu bekommen. Wahrscheinlich muss man die Flexibilität da ein bisschen reduzieren für den Endkunden, damit es dann irgendwann profitabel wird. Sowas finde ich ganz interessant, weil das funktioniert unabhängig von Stadt, Land, das Thema Subscription. Und da muss dann natürlich das Versicherungsthema einen Tick anders laufen, weil das kommt dann mit dem Auto mit und ist dann eigentlich in dieser pauschalen Rate inkludiert. So, wird das dann so sein, dass weiterhin, ich sag mal, Telematik mitläuft und das Fahrverhalten dann individuell gemessen wird und der Kunde hat dann quasi, sieht dann täglich, wie er gefahren ist und was dann die Versicherung dazu kostet? Könnte ja ganz spannend sein, ne? Das könnte ja Teil des Autos sein und Teil der App sein, von dem Subscription-Anbieter, den ich nutze. Das sind alles Sachen, die Moving super abbilden kann, weil wir diese Flexibilität haben und eben nicht auf diesen Legacy-Systemen sitzen. Zumindest noch nicht, ne? Mal gucken, wie es in 5 Jahren ist.
Das heißt, ihr stellt euch flexibel aus und je nachdem, wie das Rennen ausgeht, könnt ihr je nachdem zuliefern auch.
Ne? Genau.
Dieses Zuliefern ist auch ein gutes Stichwort für die Erstversicherer, die du in Deutschland ja auch schon angesprochen hast. Kfz ist ein enormer Umsatzbringer letztendlich. Ich meine, die viele Versicherungen brauchen das, um, ich sag mal, den Laden auch ein Stück weit am Laufen zu halten, ne? Oder damit die, da ist ein super Kostendecker und auch ein Einstiegsgeschäft für den Erstkunden gegebenenfalls, wo man dann Folgegeschäft mit weiteren Versicherungen machen kann. Im Moment klingt es ja so, dass da eine große Veränderung vor uns allen liegt. Und was ist denn dein Rat an den, sag ich mal, Wald- und Wiesen-Erstversicherer, der jetzt noch nicht international aufgestellt ist und kein Großkonzern ist, sondern in Deutschland Kfz verkauft, das sicherlich auch gut macht. Aber was sollte der denn machen, um zukunftsfähig zu sein?
Ja, genau. Also wenn wir sagen, dass die Kfz-Versicherung wahrscheinlich eines der Produkte ist, die, ich sag mal, nach den klassischen Embedded Insurance Lösungen, die es heute gibt, ne? Sei es die Reiseversicherung, die Handyversicherung, ja, da haben wir ja alle gelernt, das kaufen wir einfach mit dem eigentlichen Produkt mit. Da weiß ja keiner, bei welchem Versicherer ist, ne? Du weißt nur, du hast irgendwie bei Check24 irgendwie was gebucht und dann hast du da die Reiseversicherung mitgenommen, zum Beispiel. Ich glaube, das wird der Kfz-Versicherung ganz ähnlich gehen, dass ein Großteil des Volumens embedded wird. Also sprich da, wo der Kunde entweder sein Subscription Car bucht oder sein Leasingfahrzeug leased und so weiter. Oder einfach auch noch ein Fahrzeug kauft, ne? Das wird es auch noch geben. Dann habe ich natürlich als Erstversicherer nicht mehr den Touchpoint zum Kunden aus dem Vertrieb. Gut, da kann man auch lange drüber sprechen, weil die meisten Versicherer haben selbst kaum Vertrieb, sondern arbeiten mit Maklern zusammen. Ja. Und dann muss man eben gucken, schafft man das noch ins Cross-Selling dazu kommen? Oder kriegt man das Kfz-Versicherungsgeschäft standalone, was man über so ein Embedded Play macht, dann profitabel, wenn man eben massiv an seiner Administrations- und Schadenkostenstruktur arbeitet? Weil da habe ich schon das Gefühl, dass da der ein oder andere Player gegenüber der Hook in Deutschland beispielsweise nochmal echt ganz schön hinterherhängt, was die Effizienz angeht, der Prozesse. Und da ist aus meiner Sicht es wirklich relevant, sich dieses Thema AI-based Schadenabwicklung anzuschauen, um da von diesen hohen Schadenabwicklungskosten runterzukommen, um wettbewerbsfähig zu sein. Und das Zweite, was ich vorhin angesprochen habe, auf der Vertriebsseite, wenn ich mich dann natürlich dort, wenn ich Interesse habe, mich dort zu embedden, also kein Maklergeschäft, sondern eben direkt hier auf die digitale Plattform mit drauf, sei es der Hersteller, sei es die Autoplattform, sei es der Subscription-Anbieter, muss ich natürlich das Spiel des digitalen Players mitspielen und gucken, welche Daten werden mir da zur Verfügung gestellt und mit den Daten muss ich mein Pricing machen. Und nicht mit den 40 Daten, die heute bei Check eingegeben werden. So. Und diese Flexibilität bringen die wenigsten Player mit, weil, ich sag mal, die Stärke der Aktuare in der deutschen Versicherungsindustrie ist einfach ungebrochen. Ich habe gar nichts gegen Aktuare, die sind großartig. genau.
Noch Aktuare sind Menschen.
Absolut, selbstverständlich. aber die verteidigen natürlich auch das, wie das Geschäft seit 40 Jahren läuft. Ne? Und so geht es aber nicht weiter aus meiner Sicht. Also das muss flexibler werden. Und vor allem schneller auch angepasst werden in den Tarifstrukturen.
Du hast gerade eben die Hook angesprochen. In Deutschland ist es ja letztendlich der Platzhirsch. Lernt ihr von solchen Platzhirschen bezüglich, wie man die Kunden entsprechend adressiert, weil scheinbar funktioniert das Geschäftsmodell bei denen ja.
Also ich habe den allergrößten Respekt vor der Hook und der Hook 24. Die machen das genial. Das ist die absolute Benchmark aus meiner Sicht in Deutschland. Sowohl in Richtung Kunde als aber auch insbesondere in Richtung interne Prozesse. Und wie effizient die das machen. Das Werkstattnetzwerk war ein absolut genialer Schachzug. Das, was die da jetzt an weiteren Initiativen mit dem Prisma-Thema gestartet haben und Neo Digital, ist hochspannend. Wir beobachten das ganz genau. Wir sprechen natürlich auch miteinander ab und zu, kennen ja die Hook gut aus der Vergangenheit. Und deswegen ist das natürlich, also da wären wir blöd, wenn wir das nicht anschauen würden und davon lernen würden.
Vielleicht noch eine ergänzende Frage dazu, was ganz spannend wäre, ist vor allem im Hinblick auf Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit jetzt nicht nur in der Versicherungsbranche. Wir hatten in einer der letzten Folgen Stefan Imme von VW Financial Service zu Gast. Natürlich auch so das ganze Thema Digitalisierung, Versicherung, Auto, das ganze Konstrukt zusammenzubringen. Sprecht bzw. kooperiert ihr auch mit Marktbegleitern? Findet da ein Austausch statt oder ist es quasi tatsächlich sehr eingeschränkt auf den Versicherungsbereich?
Nee, also das finden wir natürlich total spannend und wie ich vorhin gesagt habe, wir sind ja, also Daimler ist natürlich jetzt Investor und unser erster Kunde, Distributionspartner, wenn man so will, aber wir haben natürlich Interesse und sprechen auch mit weiteren Herstellern, weil die Herausforderungen sind für alle Hersteller eindeutig gleich, was das Thema Versicherungsgeschäft und Skalierung des Geschäfts angeht und deswegen sind wir als unabhängiger Player total interessant, weil wir sind ja nicht gezwungen, mit einem bestimmten Versicherer zusammenzuarbeiten. Wir können für jeden Hersteller den besten Versicherer aussuchen und in jedem Markt mit einem anderen Player arbeiten und können dann Plug and Play unseren Distributionspartnern wie Autoherstellern oder Autoplattformen das Produkt so flexibel hinstellen, wie sie es brauchen, ohne dass irgendeine Komplexität bei dem Hersteller stattfindet. Wir kümmern uns um alles.
Spannend. Und ihr kümmert euch um alles, hast du gesagt, und gleichzeitig hört sich das echt noch viel an. Wie ist denn so der Reifegrad? Also von der Vision mal weg hin zur Realität. Wo steht ihr ganz konkret?
Ja, also wir gehen jetzt in den nächsten Monaten im ersten Markt live. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und arbeiten also schon am zweiten und am dritten Markt parallel. Das ist ganz schön auf Steroiden, was wir da machen. Macht aber auch total Spaß. Ist ein richtig geiles Team geworden. Mit super viel Erfahrung aus der Versicherungswelt, aus dem, ich sag mal, Digital Company Building, auf der Tech-Seite. Das ist wirklich, also handverlesen und super. Kann ich also nur empfehlen, wenn jemand Lust hat. Wir suchen natürlich permanent tolle Leute. Dann bitte unbedingt direkt bei mir melden, carolin.gabo@movings.com oder LinkedIn. Geht alles sofort. Ich melde mich zurück. Also wir starten klassisch mit einem MVP, wie das sein muss und testen das in den verschiedenen Märkten, iterieren das und gucken, dass wir zu Beginn vor allem das Thema Vertrieb hinbekommen, also sprich möglichst viele Kunden, die dann ein Auto kaufen, auch die Versicherung mit uns kaufen. Und im zweiten Schritt gucken wir uns dann vor allem das Thema Claims, Schadenmanagement an.
Super, vielen Dank. Und der Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Kontaktadresse hast du ja schon gegeben. Spannendes Startup, hört sich super an und die Bewerbungsunterlagen nimmst du entgegen, habe ich gehört. Sehr schön.
Richtig.
Super. Caro, du bist ja schon länger irgendwie in der Branche unterwegs, Kfz, Tech und auch irgendwie Versicherung. Das ist ja doch dann alles sehr männerdominiert. Wie ist denn so deine Sichtweise aus der Erfahrung raus? Ist das ein Thema? Ist das noch ein Thema? Männerdominierte Welt? Und wie stehst du so zu dieser Frage? Und was ist deine Empfehlung vielleicht? Auch an die, die sich da vielleicht jetzt angesprochen fühlen und sagen, ach jo, das wäre doch was für mich. Und weiblich sind.
Hm. Ja, also mittlerweile kann ich diese Frage schon nicht mehr hören. Das liegt jetzt nicht an dir. Bitte entschuldige, Julius.
Aber das ist okay.
Es ist was, was sich einfach nicht verändert und auch nicht verbessert. Also ich kann mich nicht erinnern, mehr als 2 Frauen gesehen zu haben in den letzten 5, 6, 7 Jahren bei Konferenzen, wo Versicherer, aber auch Insurtechs anwesend waren. Auf Entscheiderebene gibt es weiterhin viel zu wenig Frauen und die Frauen, die es gibt, bleiben im Hintergrund und sind nicht sichtbar und erheben auch nicht ihre Stimme. So. Und ich bin's fast leid, dass ich da immer der Idiot bin, der das Thema anspricht und an alle appelliert. Zumal ich das aus anderen Märkten und Ländern, gerade jetzt in dem Movings Geschäftsmodell, aber auch damals bei Findeep, ganz anders erlebt habe. Warum ist es so, dass es in anderen europäischen Märkten oder anderen Ländern dieser Welt in großen, erfolgreichen Versicherungsunternehmen Frauen auf Entscheiderebene gibt? Liegt das daran, dass die deutschen Frauen so blöd sind und das einfach nicht kapieren, wie es geht? Oder liegt es vielleicht einfach daran, dass die deutschen Versicherungsunternehmen, vor allem die, die nicht börsennotiert sind und auf die auch keiner achtet in dem Sinne, ne, analystenseitig und so weiter, was steht da im Geschäftsbericht drin, Quote, das Thema einfach nicht als Thema erkennen und denen das auch scheißegal ist und die sogar sagen, sie wollen gar keine Frau. Und das sind ja nicht nur Frauen, ne? Das ist Diversität in Summe. Ich bin auch kein Freund, immer nur Frauen im Team zu haben. Das muss sehr bunt gemischt sein, sei es das Geschlecht, sei es der kulturelle Hintergrund. Wie viele Menschen mit nicht deutschem Hintergrund gibt es in der deutschen Versicherungsindustrie? Ich sag mal, außer Allianz und AXA, die globalen Player, ja? Kaum. Und noch viel schlimmer. So, jetzt komme ich voll in Rage, Entschuldigung. Noch viel schlimmer ist es.
Julius, das ist getriggert. Ich habe getriggert. Ich höre schon, wir müssen noch einen Podcast machen. Schieß los, ja.
Super gemacht. Das ist
alles raus.
Ja, genau. Also noch viel schlimmer. Eine der größten Herausforderungen der deutschen Versicherungsindustrie ist das Thema Legacy Tech. Die stehen alle vor riesigen Transformationsprojekten. Ganz viele davon sind schon gescheitert. Da sind Millionen und Abermillionen in den Sand gesetzt worden. Erst haben die Banken es gemacht, jetzt machen es die Versicherungen. Und du findest in den Vorständen der deutschen Versicherungsunternehmen niemand mit ausreichendem Technologieverständnis. Das ist eine absolute Vollkatastrophe.
Okay. Danke. Ich glaube, das müssen wir nochmal irgendwie verschriftlichen hier, die 10 Statements zum Thema Diversifikation, Gleichberechtigung. Und gleichzeitig wirklich ein spannendes Thema und vielleicht auch da draußen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben tatsächlich in Kürze dazu einen Podcast geplant und seid gespannt. Und Caro, das müssen wir vertiefen. Also ich merke schon, da können wir die 45 Minuten locker füllen. Danke für die Einschätzung.
Gerne.
Danke für die Einschätzung. Mega spannend. Da können wir viele Takes rausnehmen, glaube ich. Du hattest, oder Movings ist jetzt nicht dein erstes Startup oder Insurtech oder Joint Venture, wo du dich mit Kfz-Versicherung beschäftigst. Deine letzte Aufgabe war doch bei Chonko. Und ihr wolltet mit Chonko letztendlich ein zweiter oder dritter Player neben den etablierten, aber letztendlich reden wir von Check24, ne? Ihr wolltet da ein bisschen denen die Stirn bieten. Hat mir ehrlich gesagt gut gefallen, damit sich das einfach ein bisschen aufteilt. Daraus ist leider nichts geworden. Kannst du kurz berichten, woran das lag, also.
Ja, ganz spannende Zeit. Das ist wahrscheinlich die Zeit, wo ich am meisten gelernt habe, auf was es wirklich ankommt, ne? Wir sind mit Pauken und Trompeten gestartet. Findeep hat selten ein Venture gestartet, wo wir so viel Zuspruch aus dem Markt bekommen haben. Also jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, als wir darüber nachgedacht haben, in die Richtung zu gehen, gesagt, das ist genau das Richtige und das werden wir dermaßen unterstützen und wir brauchen unbedingt einen weiteren Player, der transparenter ist, der besseren Job auf der Kundenseite macht, der das ganze Thema deutlich vereinfacht und so weiter. So, das war ja so ein bisschen die Positionierung gegenüber dem dominanten Player, vor dem ich mehr als großen Respekt habe. Die machen einen geilen Job, ist total klar. So, und Zuspruch war da, committedes Finanzierungsvolumen in einer Riesenhöhe war da. So, wir haben gestartet, haben einen geilen Kfz-Versicherungsvergleich gebaut. Da waren auch gleich ganz viele Versicherer drauf, hat super funktioniert. Und dann kam Covid. So, und dann haben die strategischen Player, die da dahinter standen, die zugesagten Finanzierungsvolumina mehr oder weniger vom Tisch genommen. Wir hätten noch mal eine Runde hingekriegt, die wäre aber viel zu klein gewesen, um das wirklich zum Erfolg zu bringen. Und da hab ich gemeinsam mit meinen Mitgründern und auch Finnip entschieden, dass wir da die Reißleine ziehen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, gegenüber so einem Player wie Check24 auf den Markt zu gehen, wenn du nicht das ausreichende Finanzierungsvolumen hast.
Nein, so. du musst dich entsprechend rüsten, ne?
Das genau. Genau, so. Aber wir haben viel gelernt, auf was es ankommt. Und ich glaube, viel Know-how aus diesem Kfz-Versicherungsvergleich rausgezogen. Auch dieser Ratenkreditvergleich war ja total geil. Da musste der Kunde ja nur das Bankkonto verbinden. Wir haben alle Daten rausgezogen, keine weiteren Daten eingeben. Und er hatte sofort die Kreditentscheidung und konnte den Vertrag voll digital unterschreiben. Gab es bisher nie in Deutschland. Das war echt unique. Und da nehme ich ganz viel mit, wie man aus Kundensicht so ein komplexes Finanzprodukt auf die allereinfachsten Schritte und wenigsten Schritte runterbrechen kann. Und diese Philosophie.
Das hilft doch jetzt auch genau. für die jetzige Aufgabe, ne?
Genau, diese Philosophie hat das Team jetzt auch. Viele der Junko-Mitgründer und Mitstreiter sind auch mit zu Movings gegangen, was mich natürlich total mit Stolz erfüllt, dass wir miteinander arbeiten können wieder, weil es war auch eine geile Truppe bei Junko. Und alle, die es jetzt hören und Lust haben, wieder mitzumachen, bitte wieder melden.
Du suchst wirklich.
Ja, natürlich. Das ist doch klar. Also da haben wir, Corporate Venture hin oder her, das Thema Hiring ist immer schwer. Die besten Leute am Markt zu kriegen, es müssen immer die besten sein, keine Kompromisse beim Team, ist genauso schwer, ob das ein Corporate Venture ist oder ein Standalone Venture. Das ist natürlich am Anfang nett, mit diesen großen Namen zu wedeln, aber im Endeffekt musst du den Leuten eine geile Kultur, ein tolles Umfeld, herausfordernde Aufgaben und ein echtes Wachstumspotenzial für sie bieten. Sonst sind sie auch nicht dabei.
Hier nochmal Sebastian, aber Achtung jetzt, wenn Julius Bewerbung da reinflattert, der will im Zweifel nur Testfahrer werden oder so. Und der ist so ein Heizer, ne?
Also
der
Daimler, ich muss dich leider enttäuschen.
Ja, also die neuen E-Autos da, der will wahrscheinlich
nur okay,
Testimonial. Nein, also danke für den Einblick, Caro. Und du hast ja bereits die vor Junko eben, wie eben auch besprochen, die Insurtech-Welt bereichert und warst da mitten im Herz unterwegs. Wie ist denn dein aktueller Blick auf die Insurtech-Szene jetzt mal fernab von den Talents und von der besonderen Kultur, die da ja viele beflügelt? Was fehlt aus deiner Sicht noch? Was können wir da erwarten?
Also ich bin momentan wahnsinnig gespannt, welche Geschäftsmodelle sich nachhaltig durchsetzen. Gucke ich ein bisschen sorgenvoll auf die großen B2C-Insurtech-Player, die in den vergangenen Jahren an die Börse gegangen sind, insbesondere in den USA. Die sind ja alle richtig abgeschmiert von der Marktkapitalisierung. Börsenwerte zum Teil zu 80% eingebrochen, weil man eben jetzt Zahlen sieht und sieht, dass das Geschäftsmodell nicht funktionieren kann. Die Kombination aus ultra hohen Kundenakquisitionskosten, noch zu wenig Daten, um beim Pricing immer richtig zu liegen, also im Schnitt zu hohe Schadenkosten und sehr hohe Churn-Rates bei den Kunden, weil es eben digital affine Wechselkunden sind. Wenn du das alles zusammenrechnest, kriegst du das nicht profitabel. Jetzt haben die ganzen Venture Capitalists, die diese Player finanziert haben, Root, Hippo und so weiter, Metromile hat ja nicht geklappt, ne, haben wir gerade gesehen, die Player super schnell an die Börse gebracht. Also entweder, weil sie es schon gesehen haben und gesagt haben, Mensch, wir nehmen jetzt den Hype mit und nehmen einen riesen Multiple mit, wenn wir es an die Börse bringen. Aber alle, die jetzt dort in diese Player am Markt investiert haben, die sehen natürlich jetzt doof aus, ne? Also da habe ich ein Fragezeichen, wie das funktioniert, B2C InsurTech. Woran ich fest glaube, sind Modelle wie Element und IPTQ, also White Label Insurer, die das ganze Thema Embedded Insurance Game mit einer eigenen Lizenz machen. Super stark, die kriegen auch alle gerade Traction, läuft wirklich gut. Und die Player, die eben auf den späteren Wertschöpfungsstufen die Effizienz hinbekommen, über datengetriebene und AI-getriebene Geschäftsmodelle, sei es auf der Schadenseite, sei es auf der Policy-Management-Seite, da bin ich absolut von überzeugt, dass du da solche Effizienzen rausholen kannst und das super skalieren kannst.
Ja, cool, danke.
Sehr, sehr spannend. Caro, letzte Frage in der heutigen Session. Du bist ja auch Mitglied im Fintech-Rat der Bundesregierung. Klingt ja schon mal sehr, sehr interessant. Aber was genau macht ihr da?
Den gibt's ja momentan nicht mehr. Der ist ja mit der sozusagen letzten Regierung gestartet worden. Und ob der weitergeführt, weiß ich gar nicht. Lieber Herr Lindner, war eine geile Initiative vom Vorgänger. Und was haben wir da gemacht? Das war eine tolle, super ausgewählte Gruppe aus Unternehmern im Fintech- und Insurtech-Bereich, genauso aber auch Vertretern der etablierten Banken und Versicherungen, die sich eine klare Agenda gegeben haben, wie das ganze Thema Regulatorik, was ja auch sehr stark von der EU kommt, nicht nur aus Deutschland, vor allem von der EU, so weiterentwickelt werden kann, dass es letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland und Europa stärkt. Und dazu gehören natürlich auch wettbewerbsfähige Fintechs und Insurtechs, um dieses Überleben des Finanzstandortes zu sichern. War total interessant.
Das glaube ich. Und den Aufruf nehmen wir auch mit. Nicht nur neue Bewerber, sondern auch einen Aufruf an die Politik, das entsprechend wieder aufleben zu lassen. Vielen, vielen Dank. Und ja, an der Stelle sind wir auch schon durch mit der heutigen Aufnahme, Caroline. Wir haben sehr, sehr viele spannende Insights und Einblicke von dir erhalten. Natürlich vor allem zum Geschäftsmodell von Movings, aber auch, denk, das ganze Thema rund um die Automobilindustrie, die Zukunft der Versicherung. Ich glaube, das sind sehr, sehr spannende Impulse. Vielleicht auch die ein oder anderen beängstigenden Impulse für den ein oder anderen Versicherer. Also auch ein Aufruf, entsprechend flexibel und veränderungsbereit in die Zukunft zu blicken. Und ja, vielleicht zum Abschluss noch die Frage für alle, die sich mit dir zum Thema Mobilität, Digitalisierung und Versicherung austauschen möchten. Wo und wie erreicht man dich denn am besten, abseits natürlich der E-Mail-Adresse?
Am besten LinkedIn. Da bin ich regelmäßig und da einfach anschreiben und dann melde ich mich gerne zurück.
Perfekt, das packen wir natürlich auch in die Shownotes, dann ist der Weg zu dir noch viel kürzer. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal für die interessanten Insights und natürlich auch an das Insurance Monday Team. Vielen Dank natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Lasst uns gerne eine Bewertung da und wie immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.